scheiß mal jetzt auf alles, was Musik betrifft, so irgendwelche Festivals, bladies, das. Es ist alles nichts so im Gegenzug, was ich da bekomme. Weil egal, wo ich bin, egal welches Interview oder sonst was ich mache, ich habe kein schlechtes Gewissen, dass meine Mama das sieht und sich denkt, hä, was macht die da? So, weißt du, sondern ich weiß einfach zu 100%, dass diese Frau mich kennt und die mag mich sogar. Die kennt mich sogar und die mag mich trotzdem. Deswegen, das ist einfach mein Ziel gewesen, mein ganzes Leben lang.
Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hirsch und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten, mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen und mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist die Telekom mit einem super wichtigen Thema, das aktueller nicht sein könnte. Denn Hass im Netz hat viele Gesichter. Hate Speech, Shitstorm, Mobbing. Manche NutzerInnen lassen ihren Hass in Tweets, Posts und Kommentaren freien Lauf. Bestimmte Gruppen von Menschen werden so beleidigt, bedroht und verachtet. Aber Worte dürfen nicht zu Waffen werden. Als größtes Telekommunikationsunternehmen in Europa hat die Telekom eine soziale und gesellschaftliche Verantwortung für die Themen der digitalen Welt. Die Telekom steht für Teilhabe, aber auch für Toleranz und Offenheit. Sie wollen, dass alle Menschen fair miteinander in den Dialog treten können, auch und besonders im Netz. Denn in unserer Gesellschaft und im Netz hat Intoleranz und Hass nichts zu suchen. Unter telekom.com/gegen-hass-im-Netz findet ihr unter anderem spannende Interviews von jungen Menschen, die ihre persönlichen Geschichten erzählen und gemeinsam mit der Telekom aufklären wollen. Vielen herzlichen Dank an die Telekom und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Nura. Nura ist eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Sängerinnen. Sie war Teil des Hip-Hop-Duos Sixten zusammen mit Juju und macht heute als Solokünstlerin sehr, sehr erfolgreich Musik. Nura wurde 1988 in Kuwait geboren und ist in Wuppertal aufgewachsen. Wir haben uns kennengelernt, als sie mit 18 nach Berlin kam. Ich war damals Ende 20, ging zwar an den gleichen Orten rum, haben uns aber nie viel miteinander unterhalten. Ehrlich gesagt war sie für mich immer ein bisschen zu laut und zu krass. Ich habe dieses Jahr im Sommer ihr Buch »Weißt du, was ich meine?« gelesen und von ihrer Flucht als dreijähriges Mädchen aus Kuwait nach Deutschland erfahren und vom Leben mit der fünfköpfigen Familie im Flüchtlingsheim. Als ich ihr damals in Berlin begegnet bin, ist sie gerade hier angekommen und im Grunde aus Wuppertal abgehauen. Das wusste ich aber nicht. Ich fand beim Lesen des Buches sehr, sehr faszinierend, was für eine Biografie sie hat. Und genau darüber sprechen wir im Podcast. Über ihr Ankommen in Deutschland, der Capri-Sonne in der Hand, das Abhauen von zu Hause, das Lösen von der Familie und das Wieder-Zusammenfinden. Und es geht natürlich auch um ihre musikalische Karriere, die Anfänge, die sehr chaotischen Anfänge in Berlin. Es geht um Sixten, um Atzenweiber, um Emanzipation. Nura erklärt, warum eine Röpse einer ihrer größten persönlichen und beruflichen Erfolge war. Das Gespräch selbst fand im Rahmen vom Innovationscamp Sprungkraft schon im August statt. Eigentlich war es nur zur Ausstrahlung auf Alex TV und damals im Stream gedacht. Ich fand es aber beim erneuten Anhören so erfrischend und so ehrlich, dass ich es euch unbedingt hier im Hotel Matze zeigen wollte. Denn es hat mir auch nochmal deutlich gemacht, welche spannenden Biografien die Leute um uns herum haben können. Man muss nur fragen. Schön, dass wir das 12 Jahre nach unserer ersten Begegnung nachholen konnten. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Nura. Wir haben uns das letzte Mal,
oh mein Gott, Matze, sag es nicht.
Das letzte Mal haben wir uns in Gießen auf dem Festival getroffen.
Ach so, da, okay, uff.
Was hast du gedacht?
Nee, du hast recht, da auf jeden Fall auf dem Festival. Oh Gott. Nee, weil das letzte Mal davor war nämlich das Crewcamp. Da sind wir doch zusammen mit dem Mitvergnügen-Bus und mit dem Kneipenchor wir zusammen zum Crewcamp.
Da war ich nicht dabei.
Da warst du nicht dabei, aber das war unser Bus, das war der Mitvergnügen-Bus.
Das war auf jeden Fall der Mitvergnügen-Bus, aber ich war nicht dabei. Immer dann, wenn es zu viel, zu wild wird, dann schalte ich mich als alter Mann so ein bisschen raus und sage...
Ja, dann bin ich genau dabei. Genau dann.
Also wir hätten uns, wir haben uns letztes Jahr getroffen auf dem Festival und ich habe mich gefragt, wärst du jetzt, wenn wir hier wären, heute auf dem Festival gewesen oder hättest du den Sommer jetzt festivalmäßig verbracht?
Ich glaube, heute ist Freitag, ne?
Ja.
Ich weiß es einfach, ich bin einfach arbeitslos mittlerweile. Ich weiß einfach nicht mehr, welcher Tag heute ist. Aber ja, ich glaube, ich wäre wahrscheinlich auf dem Festival. Und ist schade auf jeden Fall, aber Sicherheit geht vor. ich hoffe, wir können das sowieso, so, das ist so ein Ding, so dieses ganze Festival-Ding und so, das rennt ja nicht weg, das können wir nächstes Jahr auch noch machen, so. Außer irgendjemand wird nächstes Jahr schwanger, aber sonst kannst du es safe machen.
Also, mir gerade was
nicht,
sagen?
Vielleicht du. Nee, aber weißt du, was ich meine? Das ist vielleicht der einzige Grund, warum man dann, selbst dann könnte man auf ein Festival gehen. Hat ja Layla Lofa ja auch mal gemacht, deswegen. Aber das kann man alles nachholen. Das ist für uns auch alle gar nicht so schlimm, dass jetzt die ganzen Clubs mal zu haben, so. Also, was heißt nicht schlimm, aber für manche Leute ist so eine Partypause echt gut, finde ich. Aber für die Leute, die halt daran eigentlich Geld verdienen, so jeden Tag, ist es einfach Kacke. So.
Was war für dich der größte Festivalauftritt?
Ich glaube, das war entweder letztes Jahr Frauenfeld Splash oder Happiness. Ich glaube, das war Happiness. Da waren schon echt, echt viele.
Wie viele Menschen sind da davor?
Das Ding ist, dass diese drei Festivals hintereinander auch alle waren. Das heißt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Die sehen alle aus wie so eine ganz vielen Ameisen von da oben. Ich bin ja selber voll klein. Und wenn ich dann da oben stehe, denke ich mir immer so, oh, ich hoffe, die kleinen Mädchen werden so hochgehoben oder auf die Schultern genommen, damit die auch irgendwas sehen können, weil das hätte ich zum Beispiel gewollt, dass mich irgendjemand auf die Schultern nimmt, damit ich wenigstens irgendwie die Bühne sehe oder so. Man braucht irgendwelche Boxen, wo man sich hinstellt für 1,60 Menschen. Das, finde ich, sollten Festivals machen. Ich setze mich ein für die kleinen Menschen.
Wie ist das, auf so einer Bühne zu stehen und dann stehen da vielleicht 10, 15, 20.000 Menschen und du stehst da, ich habe dich letztes Jahr dann gesehen, du grinst breit, das habe ich gesehen, aber was denkst du in dem Moment? Kannst du denken oder ist das...
Doch, voll. Also für mich ist immer so ein Gefühl, wie als wenn ich jetzt vor meinen Freunden spiele. Also gar nicht so, dass ich mich jetzt irgendwie schäme oder so, sondern eher so... Mann, Leute, endlich, da seid ihr ja. So,
okay.
Sondern ich freue mich dann halt mega, so, weil das ist jetzt nicht so, da ist jetzt keine Aufregung oder so, sondern es ist für mich eher eine Aufregung, wenn mein Intro läuft und ich die Leute vor der Bühne höre, wie die dann alle hardcore ausrasten und so. Dann werde ich so ein bisschen aufgeregt, weil ich mir denke so, Mann, lass mich doch jetzt raus, ich will jetzt unbedingt auf die Bühne. Da werde ich ein bisschen aufgeregt, aber nur, weil ich halt warten muss, weil ich nicht raus darf. Aber ja, es ist ein ganz normales Gefühl. Aber ich kenne das auch, als noch 10 Leute vor der Bühne standen mit meiner alten Band. So. Und da war das dasselbe Gefühl. Also es ist nicht so, dass es, sogar bei 10 Leuten hat man mehr den Drang, jetzt abzuliefern, ja, als bei so vielen Menschen, weil man sich denkt, so, ey, diese 10, denen will ich die beste Party überhaupt machen. So, die sollen nicht denken, dass nur weil die 10 Leute sind, dass ich jetzt weniger Energie gebe, sondern die gehen nach Hause und die werden sagen, ey, Alter, die hat gespielt, als wenn die vor 20.000 Menschen hier mit Choreografien und sonst was. So soll sich das anfühlen für die Menschen, so finde ich einfach. Und das ist eigentlich bis jetzt immer so, also falls nicht, könnt ihr mir ruhig schreiben und beschweren, aber ich habe, glaube ich, so das Gefühl, dass ich fast bei jedem Auftritt eigentlich immer gut gegeben habe.
Sie hat gut gegeben.
Ich gebe gut, Leute.
Aber was ich total faszinierend fand an dem, bei diesem Konzert, dass so viele Menschen vor der Bühne stehen und wirklich deinen Namen gerufen haben. Meistens sind es ja auf Festivals dann Bands oder der Benjamin heißt ja dann Casper oder der Martin heißt Materia. Da gibt's ja
Fake!
Fake. Bei dir ist es wirklich dein Name. Ist es komisch, diesen Namen so laut geschrien zu hören?
Es ist komisch auf jeden Fall, weil wo mich keiner kannte, war das halt krass, weil immer, wenn ich meinen Namen gesagt habe, haben die den immer falsch gesagt. Ach, Nora, okay, Nora, ja, alles klar. So, nee, Nora mit U. Und jetzt muss ich keinem mehr erklären, wie ich heiße, weil Leute wissen das. Und ey, es gibt sogar Leute, die ihr Kind nach mir benannt haben. Ein Kind kenne ich auf jeden Fall. Und eine Katze, die heißt so wie ich.
Das heißt, für dich ist es schön? Also ist es eine Bestätigung, den Namen zu hören?
Oh, cool. Ist mega, mega, mega cool. Also ist jetzt keine Beleidigung für mich, wenn die Leute meinen Namen rufen. Ist zwar dadurch, dass halt mein echter Name ist, so, ist voll okay. Meine Mama freut sich, meine Schwester freut sich auch, weil sie mir meinen Namen gegeben hat und so. Deswegen ist cool.
Viele Kreative, die ich kenne, haben genau wie du jetzt irgendwie was gemacht. Die haben geschrieben, die haben Musik aufgenommen. Aber was die meisten haben, ist ein großes Fragezeichen, was jetzt? Also so, was mache ich jetzt damit? Kann ich jetzt ein Album rausbringen? Wahrscheinlich kann ich nicht auf Tour gehen. Das ist eine große, diese Zeit, die kann man nutzen, aber jetzt kommt so eine Unsicherheit.
Ja.
Wie gehst du damit um?
Ist halt irgendwie blöd zu wissen, dass Freunde, Bekannte, Leute, die mit einem jeden Sommer zusammengearbeitet, nicht nur im Sommer, halt auch das ganze Jahr über, wir eine Familie sind und wir zusammenarbeiten und die jetzt einfach gucken müssen, wo sie bleiben und so, das ist voll anstrengend. Das ist einfach so eine krasse Belastung. Das tut mir halt mega leid, so, weil Künstler werden dann in der Hinsicht halt nicht gefördert. So. Und damit meine ich nicht nur der Artist, der vor der Bühne steht, sondern was ist mit meinem Tonmann, was mit meinem FOH-Mann, was mit meinem Lichtmann, was mit meiner Managerin, Tourmanager, alles, was ist mit allen Leuten, die die ganze Zeit auf Tour dabei sind, die eigentlich davon leben. So, ist halt traurig irgendwie, als wenn wir hier nichts getan hätten in Deutschland. So, das ist die deutsche Kultur. So, das ist auf Konzerte gehen, das ist auf Festivals gehen, Open Airs und sonst was. Das ist das, was wir halt alle auch gerne machen und was wir auch brauchen und was die Leute auch jetzt gerade in der Zeit vermissen. Und das sollte nicht so unter den Tisch gekehrt werden. Das ist schon was Wichtiges. So.
Und wie ist es für dich? Also wenn du jetzt so du hast gerade gesagt, 70% deiner Tracks stehen schon, eigentlich schaffst du wahrscheinlich dann mit den Füßen, wenn die 100% da sind, willst du es ja auch rausbringen.
Ja.
Und weißt jetzt nicht, okay, nächstes Jahr kann ich damit auftreten oder kann ich damit nicht auftreten. Kannst du selber damit gut umgehen? Mit einer, ich weiß jetzt nicht, was kommt?
Ich weiß, dass es bei mir noch nicht hardcore am Abgrund ist oder so. Ich habe immer, was das angeht, Hoffnung so. Mhm. Mir geht es gut im Gegensatz zu anderen Leuten. Weißt du, was ich meine? Da denke ich nicht so, oh Mann, fuck, was mache ich, wenn ich nächstes Jahr das Album nicht raushau? So, irgendwie wird es schon eine Möglichkeit geben und so. Nur mich hat es nicht am härtesten getroffen, was das angeht. Weißt du, deswegen habe ich nicht so Angst, dass ich jetzt voll die Probleme haben werde oder sonst was, sondern ich bleib da einfach optimistisch. Ich habe immer Hoffnung, was das angeht. Ich werde schon irgendwie Songs raushauen können. So, damals hat man das auch irgendwie hingekriegt und deswegen werde ich es auch so schaffen.
Ich habe die letzten Tage mit einem Buch verbracht und das ist vielleicht was ich ganz, das habe ich dir gestern schon am Telefon gesagt, also wir haben uns kennengelernt, als du gerade nach Berlin gezogen bist,
ja.
Da warst du 18.
Ja.
Du warst darf man ja glaube ich sagen, im KZ-Studio, ich war da auch ab und zu und da war diese Nura. Die laute Nura, ja. Aber wir hatten gar nicht so viel miteinander zu tun und ich habe mich, als ich das Buch gelesen habe, gefragt, wie viele Menschen man so begegnet, so die man so, hallo, die sitzen dann so da und die arbeiten irgendwo und man weiß aber gar nicht so sehr, wo die eigentlich herkommen, was die für eine Geschichte hinter sich haben und auch in welcher Situation sie jetzt gerade sind. Und deswegen fand ich das ein total schönes Buch, das zu lesen. Also jetzt nicht nur, also auch weil ich quasi an so einem, glaube ich, sehr wichtigen Punkt, da kommen wir noch dazu, in deinem Leben irgendwie so auch Zaungast war, aber wir uns eigentlich bis Hallo und na, alles klar, ja. Eigentlich nicht wirklich unterhalten haben. In dem Buch schreibst du, also was im Grunde, es geht los mit der, mit eurer Flucht. Ist es okay, wenn wir ein bisschen über das Buch reden und das so?
Doch,
so,
ja.
Da warst du 3 mit deiner Mutter von Kuwait nach Wuppertal geflüchtet über die Türkei. Und es gibt, als hätten wir es einstudiert, aber das haben wir nicht. Es gibt einen wunderschönen Satz. Dann saßen wir im Auto, auf der Autobahn, haben wir alle eine Capri-Sonne orange bekommen. So ging unsere Reise los.
Muss ich noch einen Schluck von der Capri-Sonne nehmen?
Heute steht diese Capri-Sonne auf deinem Rider.
Das stimmt.
Und egal, wo du hinkommst, da, großes Festival, da steht diese Capri-Sonne. Und ich habe erst schon gedacht, das ist ja eigentlich nicht nur, ist das Fluchtgetränk eigentlich.
Es ist legendary einfach, wirklich. Es ist einfach legendary, weil so viele dann auch immer sagen, hey, warum trinkst du eine Orange? Und ich so, ey Leute, es ist einfach das erste Getränk, was ich hier in Deutschland getrunken habe. Für mich bleibt es immer legendär, weißt du? Also auch weil diese Verpackung so, ich habe sowas noch nie gesehen in meinem ganzen Leben. Ich war so, was? Ich glaube, meine Mama dachte auch am Anfang, das wäre Alkohol, weißt du, und wollte das irgendwie so, nee, guck mal hier und so, da steht doch Orange. Ja, aber das ist für mich so krass. Jedes Mal, wenn ich auch mit meinen Geschwistern, wenn wir irgendwo vor einem Späti stehen, die sagen, was willst du trinken? Du weißt doch, was ich trinken will. Und dann ist so, du brauchst nichts mehr sagen. Jeder weiß Bescheid. Capri-Sonne, Orange. Vor allem Orange. Es muss Orange sein.
Warum?
Weil das halt auch das erste, also das war halt damals Capri-Sonne, Orange.
Ist es für dich wichtig, nicht zu vergessen, wo du herkommst? Also, weil das ist ja wirklich so eine, wie so eine erste Kindheitserinnerung.
Mhm. Ja, klar. Werde ich auch niemals vergessen. Kann ich auch gar nicht vergessen. So viel Story, so viel, so. Klar stehen da viele Sachen im Buch drinne, so, es ist auch alles so gewesen, aber viele, viele Sachen stehen halt nicht drinne, die einfach so eine Momentsachen waren, wo das sind halt so, außer wenn ich irgendwann mal Alzheimer habe, werde ich das vielleicht vergessen, aber sonst werde ich das niemals vergessen, so. Ich werde auch immer jeden Tag dran erinnert, ich bin jeden Tag mit meiner Mama am Telefonieren, mit meinen Geschwistern, meiner Oma, so, also das geht gar nicht so. Ich würde direkt aufs Maul kriegen, wenn ich irgendwie abheben würde oder so einen auf, oh, ich weiß nicht mehr, wo ich herkomme. So. Nee, es geht gar nicht.
Haben Sie dir das beigebracht?
Die haben mir das nicht, das ist einfach so eine Sache, die man nie gesagt hat. Weißt du, was ich meine? Das ist so, meine Mutter erwartet, dass wir niemals irgendwelche abgehobenen Arschlochkinder werden, die jetzt, oh, weil sie jetzt Geld verdienen, so irgendwie sich für was Besseres halten. So. Und sie sagt auch immer so, ihr wisst immer noch, wir sind immer noch Geflüchtete, wir sind immer noch Flüchtlinge hier. Solange du hier keinen deutschen Pass hast, bist du hier immer noch ein Flüchtling. Denk nicht, du wärst hier der und der und du könntest dir das und das erlauben und so. Bei meiner Mom ist das scheißegal. Also so ob ich jetzt irgendwie mehr Geld verdiene als die anderen Kinder, das ist ihr so hardcore scheißegal. Ich krieg so, bei mir ist sogar, achtet sie noch mehr darauf, weißt du, weil sie weiß, ey, guck mal, da und da gucken Leute zu und so, sag nicht das und so, hör auf, Mutter zu beleidigen. Das sagt sie auch immer. Mach ich aber nicht mehr, Mama. Aber das, ne, also die Augen von meiner Mama sind überall. Sie wird jedes Interview sehen, wenn ich da irgendwie Scheiß laber oder so, warum hast du das gesagt? Das ist doch voll assi und so.
Wirklich? Also, und du fühlst dich auch noch beobachtet und das ist auch richtig so?
Also jetzt nicht so hardcore beobachtet, sondern wenn ich jetzt irgendwie hier sitzen würde und auf einmal hier so eine Goldkette hätte und eine Golduhr und so, ja, yeah, und wenn die das sieht am Ende, boah, dann kriege ich Ärger.
Also du würdest eher Ärger kriegen, wenn du mit irgendeiner Art von Luxus.
Ja, etwas, was sie nicht an mir kennt, weißt du, was ich meine? Weil ich meine, sie kennt mich am allerbesten, sie weiß, was für ein Kind ich bin, war, meine ich.
Vielleicht auch
und
bist.
Vielleicht auch immer noch bin. Und das wäre auch ein bisschen so peinlich meinen Geschwistern gegenüber, weil die doch wissen, wer ich bin. Und dann auf einmal so, ah, jetzt um irgendwelche Fangirls zu imponieren, kaufe ich mir jetzt auch irgendeine teure Handtasche, die dann irgendwelche Kinder haben wollen, die sich die gar nicht leisten könnten. So, weißt du, was ich meine? Das ist so, hä? Warum mache ich das so? Deswegen, ich habe auch keine Lust darauf. So, das ist auch nicht mein Film und so. Ich bin mein Leben lang ohne Markendesigner klargekommen und ich werde wahrscheinlich auch danach auch gut mit klarkommen. Ohne, meine ich.
In deinem Buch schreibst du von den ersten Jahren, ihr seid am Anfang von Asylheim zu Asylheim gezogen und dann irgendwann in eine Wohnung, wir haben es erst nochmal nachgesehen, zu neunt in einer Dreizimmerwohnung gelebt. Mhm. Und dennoch, also sehr beengt und anders, als man das jetzt vielleicht so kennt oder das vielleicht auch andere Kinder haben und du hast dennoch geschrieben, ich war der glücklichste Mensch der Welt. Und das fand ich total schön, dass es scheinbar überhaupt nichts gab, was du vermisst hast. Du hast auch gesagt oder darin geschrieben, dass du dabei gelernt hast, auch dich bei dir zu fühlen, auch wenn ganz viele andere Menschen dabei sind, dass du gar kein Problem hast, wenn immer Leute da sind. Du kannst so dich in dich selbst zurückziehen.
Ja.
Was hat deine Mama dir oder auch vielleicht euch als Kinder gegeben, dass ihr kein Gefühl von Mangel hattet?
Also das Ding war, dass jetzt zum Beispiel, wenn mein Bruder irgendwie ankam und gesagt hat, ey, ich brauche jetzt diese Nike-Schuhe, jeder hat diese Nike-Schuhe, ich brauche die. Er kam mit diesem Wunsch zu meiner Mama und er wusste ja eigentlich in dem Moment, wo er sich sowas wünscht, dass es finanzenmäßig gar nicht geht, weil er ja eigentlich auch mit die Finanzen erklärt, weißt du? Mhm. Und ich muss sagen, das sind so eine Sachen, wo ich selbst als Kind, da hätte ich vielleicht auch ein bisschen schlauer sein müssen, weil ich wusste eigentlich, wie arm wir sind, da hätte ich jetzt nicht fragen müssen, ob ich noch Nike-Schuhe bekomme oder meine Geschwister. Trotzdem hat meine Mutter sich das angehört so und hat ihnen dann die Schuhe 3-4 Monate später geholt. Also jetzt nicht, wenn sie jetzt neu waren, sondern bisschen länger gewartet und so. Und das hat sie immer gemacht, bei allen Sachen. Die hat dann einfach, ich weiß nicht, wie diese Frau sparen konnte. Ich kann bis heute nicht sparen, ne? Aber ich weiß nicht, wie sie immer Geld zur Seite legen konnte. Keine Ahnung, aber ich habe zum Beispiel meine Mutter noch nie shoppen sehen. Die ist noch nie irgendwo, also jetzt im Alter natürlich, wo ich jetzt sage, ey Mama, komm, wir gehen shoppen und so. Aber ich habe die vorher, die hat sich nie Sachen gekauft. Die hat 2 Hosen gehabt, 3 Pullis oder sonst was. Also sie hat, ich habe die noch nie irgendwie mit irgendwelchen Einkaufstüten, was halt keine Lebensmittel waren, so. Ja, das ist halt das Ding gewesen. Sie hat einfach... Sie hat uns auch so ein bisschen das Gefühl gegeben, dass wir nicht arm sind. Obwohl wir das eigentlich wussten, aber jeder hat so ein bisschen so überspielt. Einfach.
Weil ihr es dann einfach später bekommen habt?
Ja, weil wir es einfach später bekommen haben. Das war auch so bei uns gar nicht jetzt so schlimm, dass wir das jetzt irgendwie später bekommen haben oder so, sondern es war okay. Vielleicht in der Schule haben die das bemerkt, so. Aber im Endeffekt heul doch jetzt nicht rum, dass ich jetzt 3 Monate später mit denselben Schuhen rumlaufe. So, freu dich mal. So. Deswegen, in dem Moment kann man dann auch nicht rumheulen, weil man etwas bekommen hat, was man 3 Monate vorher haben wollte. Daran merkt man einfach nur, meine Mama ist ein sehr guter Zuhörer gewesen. Mhm. Die hat sich alle Sachen gemerkt. Und man, wir haben sogar an Weihnachten gefeiert, obwohl wir eigentlich quasi ja Moslems sind. Aber meine Mutter wollte einfach, dass wir nach der Schule, nach den Ferien auch nach Hause, zur Schule gehen und dann erzählen, dass wir das Geschenk bekommen haben. So. Und die Einzige, die da Stress gemacht hat, war ich, weil Weihnachten ist mein Geburtstag. Und ja. Ich war so, hä, warum kriegen die alle Geschenke an meinen Geburtstag? Was soll das denn? Will ich auch Geschenke an deren Geburtstagen? Ja, und das hat meine Mama einfach gemacht, weil die einfach nur wollte, dass wir so als Kinder mitreden können. So. Und das fand ich so krass einfach.
Ich bin über einen Namen gestolpert, den ich wunderschön finde, Frau Hackhausen.
Ach, Frau Hackhausen! Frau
Hackhausen ist deine Lehrerin gewesen in der Grundschule und war eigentlich die Erste, wenn ich das so richtig verstanden habe, die in dir ein Talent gesehen hat, die gesagt hat, die junge Dame, ja. die muss singen. Und deine Mutter wollte dich am Anfang aber nicht lassen.
Ja, Frau Hackhausen und meine Mama hatten Beef.
Erzähl davon.
Wenn man das in Rap-Kreisen nennen würde. Ja, also Frau Hackhausen war meine Grundschullehrerin und hat nebenbei noch einen Kirchenchor geführt, der aber nichts mit der Schule zu tun hatte. Ja. Und da hat sie so Leute rausgesucht aus der Schule, die dann immer so singen konnten. Die war so, ach, möchtest du vielleicht nach der Schule bei so einem separaten Chor mitmachen und so. Und alle waren so, ja, klar, klar. Und ich so, nee, sorry, geht nicht. Und die so, hey, warum? Wir so, ja, wir sind Moslems. Einfach so straight, ja, wir sind Moslems. Wir singen solche Lieder nicht. Ich war halt klein, ich hatte keinen Plan. Da bin ich nach Hause und ich meinte so, ja, die will, dass ich singe und so. Und meine Mutter so, nein. Und dann bin ich halt am nächsten Tag in die Schule und meinte so, nee, Mama hat nein gesagt. Und dann hat sie gesagt, ich würde gerne mit der Mama sprechen. Und dann ist sie wirklich irgendwann mal nach der Schule, einen Tag nach der Schule mit mir nach Hause, weil ich bin halt immer nach der Schule alleine oder mit meinem Bruder oder wurde von meinen Geschwistern abgeholt, aber meine Mama war halt am Arbeiten. Ja, und dann ist sie gekommen, hat meine Mutter versucht zu überreden, hat sich richtig Mühe gegeben und so. Auch so mit Händen und Füßen geredet, weil damals war das Deutsch von meiner Mama halt nicht so gut wie jetzt. Mhm.
Wie wichtig ist dir das gewesen, dass du so eine Bestätigung bekommen hast?
Boah, also ich wusste ja, ich dachte mir so, hä, was will die Frau? ein paar Jahre vorher hatten wir immer so eine Frau, die hieß Frau Schumacher. Die hat uns immer so alte Schlitten und so Klamotten und so geschenkt. Und weil die uns immer Sachen geschenkt hat, wollten wir Frau Schumacher eine Freude machen. Und meine großen Geschwister haben Blockflöte gespielt und ich habe gesungen. Mhm. Und das haben wir dann im Altersheim gemacht. So. Und deswegen, also meine erste Erfahrung hatte ich eigentlich mit Frau Schumacher. Aber die hat mich nicht so krass gefördert wie Frau Hackhausen.
Dein erster Auftritt war tatsächlich im Altersheim?
Mit meinen Geschwistern im Altersheim, ja. Der zweite war dann in der Kirche. An Weihnachten.
Wer hätte das
gedacht? Das ist schon krass, ne?
Das ist auf jeden Fall...
Die wollten mich auch nächstes Jahr wieder buchen, habe ich gehört.
Du hättest dein Buch natürlich auch nennen können, weißt du, was ich meine, vom Altersheim in die Charts.
Ja, eigentlich schon, ne?
Das zu lesen, also es ist wirklich, was ich schon sagte, also das ist dieses glückliche Kinder, das liest man wirklich in jeder Zeile. Allerdings hat sich diese glückliche Zeit verändert, als du die Grundschule verlassen hast. Und plötzlich wurdest du gemobbt und das Ganze ging, also jetzt um verkürzt auszudrücken, ging so weit, dass du mit 13 von zu Hause abgehauen bist. Was ist aus der Beziehung zu dir und deiner Mutter, die so supportive war, der guten Schülerin, dem Kirchenchormitglied, die im Altersheim singt, die das gute Mädchen. Was ist passiert?
Ey, ganz, ganz ehrlich, eigentlich ist nur passiert, dass ich irgendwann mal meine Tage bekommen habe und eine Frau dann war, in ihren Augen, weißt du? Also so, dann ist so, ey, du bist kein kleines Mädchen jetzt mehr, sondern du hast jetzt deine Periode bekommen und das heißt, du bist jetzt eine Frau. Du kannst jetzt nicht mit deinem kleinen Bruder hier vor der Tür rumtoben und Fußball spielen mit den Jungs und so oder ja, das waren halt einfach so Sachen, wo ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, jede Mutter denkt dann in dem Moment so, fuck, also jetzt nicht fuck, aber jede Mutter denkt, glaube ich, so in dem Moment so, oh, okay, meine Tochter ist jetzt eine Frau, ich glaube, jetzt müssen wir mal ein Gespräch führen wegen Aufklärung und bla. Und bei meiner Mama ist das halt kein Aufklärungsgespräch gewesen, sondern einfach so, ey, du bist jetzt eine Frau. Und ich war so, oh nein, ich blute, oh mein Gott. Und dann hat sie meiner Schwester Bescheid gesagt und meine Schwester war dann so, ja, okay, du wirst jetzt jeden Tag, jeden Monat einmal bluten und das ist jetzt normal. Und so wurde ich halt aufgeklärt. Ich war so, krass, okay, scheiße, das hat mir nie jemand wirklich erklärt, dass ich jetzt jeden Monat bluten werde. Das ist voll asozial, take me back, ich will wieder klein sein. Und das ist, glaube ich, der Grund, glaube ich, gewesen, warum es dann einfach so abgelaufen ist. Und ich glaube, das ist bei ganz, ganz vielen so, dass sie einfach in dem Moment, wo sie dann irgendwie eine Frau werden, wo dann, sage ich jetzt mal, wenn jetzt mein Vater auch hier gewesen wäre, ich glaube, das ist was ganz Krasses in einem muslimischen Haushalt, wenn Mädchen ihre Tage bekommt. Dann ist es halt automatisch so, ey, hör jetzt auf, vor der Tür Fußball zu spielen und fang jetzt mal an, eine Frau zu werden, weißt du? So.
Das heißt, es ging plötzlich um Vorschriften, die du erfüllen solltest?
Es war dann noch, also das hat sich ein paar Jahre vorher schon so ein bisschen angebahnt, so eine, meine Mama stand ja auch selber immer zwischen den Stühlen, ne? Weil meine Oma dann immer so neben ihr saß und ich kam aus der Schule und habe direkt meine Tasche in die Ecke geworfen, wie man das halt kennt, so Tasche in die Ecke, zack, okay Mama, bis gleich. Und dann ruft sie so, wohin? Und dann sagst du, ja, hier spielen vor die Tür. Und dann sagt meine Oma einfach nur so einen Kommentar so, in ihrem Alter habe ich noch damals hier die ganze Wohnung geputzt und meine Geschwister großgezogen. Mhm. So, und das hört dann meine Mutter und sagt, guck mal, was aus deiner Tochter geworden ist. Also wir haben so, weißt du, das war so ein bisschen so, meine Oma frontet meine Mutter wegen ihrer Erziehung und dann ist meine Mutter so klein mit Hut und sagt dann so, ey, du gehst jetzt nicht raus, mach mal jetzt die Küche sauber oder stell mal das Geschirr in die Spülmaschine oder bla, sonst was, weißt du? So. Ja, und so ist das dann halt, glaube ich, einfach gewesen, so dass sie so auch zwischen den Stühlen stand, weißt du? Meine Mutter war dann auch so, überleg mal, die ist mit 22 Jahren gekommen, so mit vier Kindern alleine. Also ich hätte das safe nicht hingekriegt, so. Deswegen.
Du sagst es ja auch, ne, das ist etwas, was sehr vielen passiert, wenn sie eine Frau werden, wenn sie.
Ich glaube schon.
Aber warum bist du dann, also nicht so viele hauen dann wirklich von zu Hause ab und sagen, ja, ich.
Savage.
Ja, also du bist ja wirklich, wirklich abgehauen, bist dann heimgezogen.
Ja.
Also was gab es einen Auslöser? Also ein Tropfen?
Es gab, wir haben uns die ganze Zeit gestritten. Wir haben uns die ganze Zeit gestritten und meine Taschen waren immer heimlich gepackt schon die ganze Zeit. Ich habe schon länger drüber nachgedacht, weil ich mir dachte so, nee, die müssen jetzt mal einfach einmal Angst und Schrecken bekommen. Ich hau jetzt ab, ich werde jetzt erstmal ein paar Tage untertauchen und dann, wenn ich wiederkomme, haben die mich so vermisst, das war mein Masterplan eigentlich, ne? Ich gehe weg, alle vermissen mich, ich komme wieder, alle fallen mir in die Arme. Das war mein Masterplan damals. Ist ein bisschen schief gelaufen, aber
was war dann, das für ein Tag, als du weggelaufen bist?
Ich weiß noch, dass meine Schwester zu Hause war, wir uns gestritten haben, dann habe ich mich direkt daraufhin mit meinem kleinen Bruder gestritten. Es ging um ein Glas Milch.
Ernsthaft?
Ja.
Okay. Gut.
Mann, Leute, jetzt kann man auch wieder drüber lachen. Jetzt kann man auch.
Grund, warum man weg abhaut.
Wirklich, ey, wirklich. Weil die Milch nämlich alle war. Und er war so rücksichtslos. Auf jeden Fall. Und dann haben wir uns.
Du warst zu sehr Frau.
Ja, es war wirklich unscheiß. Wir haben uns hardcore wegen der Milch dann gestritten. Und dann vorher das Streit mit meiner Schwester. Und dann hat, glaube ich, meine Mutter irgendwie sowas gesagt. Mann, du kommst hier hin, du machst immer Stress oder so. Irgendwie so. Und dann haben die beiden, meine Schwester und mein Bruder, noch zusammengehalten. So, ja, die nervt voll. So, ja, du hast recht. So, ach, jetzt auf einmal seid ihr auch Freunde oder was? Und dann war ich so, okay, das nervt mich jetzt extrem. Und dann hatte ich sowieso schon ein paar Tage vorher mit einer Freundin gequatscht so und meinte so, ja, ich kann doch auch bestimmt immer bei dir pennen und so. Die so, ja klar, kannst immer bei mir schlafen und so. So, okay, alles klar. Gut, schon mal gecheckt, das Angebot. Und dann habe ich war es so 23 Uhr, 24 Uhr oder so.
Was war das für ein Monat?
Oder Jahreszeit? War September, September war das. Mhm. September, ich glaube 27. September, weil ich weiß noch ganz genau. Und dann bin ich, und wir haben Parterre gewohnt. Wir hatten immer Jalousien, aber die hat man sehr, sehr laut gehört. Und ich wusste halt, wenn ich sie einmal hoch mache, dann hört die das. Also muss ich schon mal den Sack in der Hand haben. Ich bin mit dem Sack abgehauen. Müllsack.
Wirklich?
Einfach Sachen in so einen Sack gepackt, weil ich hatte ja keine Koffer oder sowas hat man halt nicht mit 13 so. Ich kann ja auch nicht ins Zimmer gehen, Mama, hast du vielleicht einen Koffer für mich? So.
Einen guten Remover für
mich. Das geht ja gar nicht so. Und dann habe ich den Sack hier in der Hand gehabt und wusste halt, habe schon so meine Beine ready und so und habe auch Licht ausgemacht und dann das Ding hoch, Sack rausgeworfen, schnell durchgesprungen und dann ist die Jalousie wieder runtergeknallt und ich bin halt dann gelaufen. Dann bin ich zu irgendeinem Nachtbus oder so, bin ich so weit gefahren, wie ich konnte mit dem Bus und dann den Berg hochgelaufen, zu meiner Freundin geklingelt, gesagt, ey, ich bin von zu Hause abgehauen und so, so und so und so, ich hoffe, ich kann ein paar Tage bei dir bleiben und sie so, ey, cool, ich hau auch von zu Hause ab. Und ich so, nein, du hast es doch voll gut zu Hause, Alter. Ich hab's nicht verstanden, warum die abgehauen ist, ey, wirklich, ohne Scheiß, die hatte dann auch mega Bock, so, obwohl ich ihr Leben ja mega geil fand, so, die Mama, die hat alles gemacht, die ist ins Zimmer reingekommen und so, hey, wollt ihr noch was trinken, soll ich denn was zu essen bringen und so, mega süße Mutter gewesen, so, voll loving, caring und hat so ihr erlaubt, dass sie bei Freundinnen schläft und Freundinnen durften bei ihr schlafen und in meinem 13-jährigen Kopf war das so Traummutter, weißt du, habe ich gar nicht gecheckt, dass meine Mutter eigentlich die Traummutter ist, so. Aber das war halt so krass, dass dann meine beste Freundin auch abhauen wollte, dass wir dann einen neuen Schlafplatz klar machen mussten. Und die wollte auch direkt dann auch abhauen, mitten in der Nacht. Und ich so, oh, toll. Und ich dachte, ich habe die Nacht noch ein warmes Bett und jetzt müssen wir hier raus einfach. Was ist das für ein Scheiß? Ja, da war ich schon sehr sauer.
Warum hat, also ihr wurde dann aufgegabelt?
Ja.
Ihre Eltern haben sie abgeholt?
Ja, ihre Mama hat sie dann abgeholt.
Du wurdest nicht abgeholt?
Ich wurde nicht abgeholt, aber bei mir kamen mein Onkel und meine Mama kamen zum Jugendamt. Also meine beste Freundin wurde damals abgeholt. Die ist dann direkt nach Hause und die Mutter war so, ach Mann, endlich. Und so, wir waren 6 Stunden getrennt, chill mal. So habe ich mir damals so gedacht. So. Und meine Mutter schon so im Mörderblick und so, fuck, heute ist mein Todestag. Und dann, ja, und dann saßen wir da und dann hat er mich gefragt, so beim Jugendamt, so, ja, dann habe ich erstmal erzählt, was zu Hause abging und so, warum ich gegangen bin und so. Und dann, dann haben die mich gefragt, ob ich ins Heim möchte oder wieder nach Hause möchte. Ob ich denke, dass es nochmal geklärt wird und dass die jeden Monat eine Frau vom Jugendamt schicken würden, damit die immer checkt, ob es mir dann zu Hause gut geht. Und ich so meinte so, nee. Nee, weil ich auch wusste, dass ich so viel Scheiße gebaut habe jetzt gerade, dass wir schon an diesem Tisch sitzen und ich so die ganzen Stories von meiner Mutter ausgepackt habe, so Judas-mäßig, einfach jedem erzählt, was meine Mom für eine schlechte Mutter war in dem Sinne, wo ich halt jetzt so als Erwachsene denke, oh mein Gott, ich war voll das Arschlochkind. Sie war nicht eine schlechte Mutter, sondern ich war ein Arschlochkind. Ja, und dann habe ich gesagt, ich bleib auf jeden Fall im Heim. Da bin ich einen Tag so in so eine Auffangstelle gekommen, also kein richtiges Heim, sondern einfach nur so 2-3 Tage bleibst du halt dort. Jedes Kind macht das, glaube ich. Und dann habe ich so ein betreutes Wohnen, wurde mir in mehreren Städten und ich habe dann gesagt, dass ich erstmal da und da bleibe und dann, ja. Und dann war ich halt im betreuten Wohnen von heute auf morgen. Es ging sehr, sehr schnell. Ich hatte dann auf einmal mein eigenes Zimmer und durfte dann so lange raus, wie das Gesetz es sagt, besagt. Ja, war eigentlich stabil, wenn ich das jetzt mal so sagen darf.
Jetzt bist du ein bisschen älter und...
ein bisschen älter.
Ein bisschen älter. Und
3 Jahre.
Was ich schön fand, dass du hast das neulich in dem Homies-Podcast erzählt, dass du mit deiner Mama jetzt im Urlaub warst.
Und feiern waren wir auch auf einer Homies-Party.
Und ihr habt und ihr versteht euch wieder und ihr tragt Jogginganzüge von einer großen Swoosh-Firma zusammen. Mhm. Und ich habe mich gefragt, wie ihr wieder zusammengefunden habt und wie du ihr deine Welt erklärt hast, die ja schon eine ganz andere ist als die ihre.
Also Erklärungen sind immer noch sehr, sehr funny. sehr, okay, sehr funny. Also sie, meine Mutter interessiert sich auch für Deutschrap, ne? Also so,
okay,
die hat irgendwann mal, hat sie so YouTube geguckt und dann hat sie so gefragt, was mit Capital und Bushido ist. Und ich so, was? Woher kennst du die denn? Und die so, ja, ich habe so ein Video von dir gesehen und direkt danach kam ein Video von dem, die haben sich gestritten und so.
Gefangen aber, bei YouTube, deine Mama.
Ja, ey, wirklich. Okay. Es war schon krass auf jeden Fall. Aber die hört die jetzt nicht privat, sondern die hat sich für deren Probleme interessiert. Nur für den Beef hat die sich interessiert. So richtige. Auf jeden Fall erklären tue ich ihr bis heute noch immer Sachen. Und das ist natürlich ey, ich glaube...
Wie habt ihr zusammengefunden wieder?
Zusammengefunden haben wir ehrlich gesagt durch einen Hardcore blöden Grund eigentlich, weil richtig zusammengefunden haben wir, als mein Opa gestorben ist, also ihr Vater. Ihr Vater ist gestorben und ihr Vater ist gestorben 2 Monate, nachdem meine kleine Nichte geboren worden ist. Also meine Schwester hat mich irgendwann mal angerufen und gesagt, ey, ich bin schwanger, ich bekomme ein Kind. Und ich war so, krass, unehelich, da wird Mama aber sauer, du. Und genau so war es auch. Meine Mama war mega sauer, dass sie halt einfach unehelich ein Kind kriegt. So, sie war so, hä, was ist mit dir los? Heiratet doch einfach, das ist doch blöd und bla und dies und das. Und dann, ja, dann war es halt so, dass meine Schwester dann gesagt hat, ey, du wirst Tante. Und ab dem Moment habe ich dann mit meiner Schwester Kontakt gehabt. Und meine Schwester hatte aber dann ab dem Moment keinen Kontakt mit meiner Mama, weil die sauer war. Dann war das Kind geboren und Mama war gar nicht mehr sauer. Mama war so, oh mein Gott, vergiss alles, was ich gesagt habe. Und da war halt so, da war halt auch schon so, dass meine Mama dann auch drauf geschissen hat, was ich alles so gemacht habe, weil meine Schwester ja größeres Haram gemacht hat als ich so. Und ja, und da war einfach die ganze Familie happy. Und 2 Monate später ist mein Opa gestorben. Und das war, glaube ich, das, wo meine Mutter auch gemerkt hat, so, ich will denen gar nicht irgendwie böse sein, weil die können jede Minute weg sein.
Und hast du sie dann nach Berlin auch mal geholt und ihr so deine Welt gezeigt?
Ja, ja. Ja, das ist ja, so sind wir auf die Homies-Party gekommen, weil sie mich gefragt hat, so, was würdest du machen, wenn du samstags jetzt hier alleine wärst?
Das hat sie dich gefragt?
Doch, hat sie mich gefragt.
Wann war das?
Das war vor letztes Jahr halt irgendwann mal, okay. Ende des Jahres oder so. War noch ein bisschen warm auf jeden Fall, so September oder so. Und dann meinte ich so, ja Mama, ich würde jetzt heute Abend würde ich auf jeden Fall auf eine Homies-Party gehen. Das ist eine Party von unseren Freundinnen und bla und die Kim ist an der Tür und die macht halt da Gästeliste und so. Und sie so, ah cool und so. Und die Kim, unsere Freundin, war halt auch in dem Moment bei uns auf dem Balkon, als wir drüber geredet haben. Und dann war sie so, ey Mama, wenn du willst, mache ich die Gästeliste klar, wie eine echte Berlinerin. Ja, und dann hat Kim Mama Gästeliste klar gemacht. Dann sind wir hin, wir haben uns alle schick gemacht, dann waren wir bei uns, bei mir zu Hause, all meinen Freunden, also wirklich so Lesben, Schwule, Heteros, alle waren bei mir zu Hause vereint und meine Mom. Und dann sind wir, glaube ich, erst um 1 Uhr los und die war voll sauer. Die so, ey, wie voll spät, lass doch um 10 in den Club. Und wir so, Mama, erste Regel, man geht in Berlin um 1 erst im Club oder nach 12 und so. Haben wir die ganzen Berlin-Regeln und so erklärt. Und dann sind wir im Club. Sie hatte Gästeliste. Wir waren bis um 5 Uhr morgens dort. Dann das Geilste an der ganzen Sache war, als wir nach Hause gekommen sind von der Party. Kennst du das, wenn du so, ey, wenn du so hardcore drunk bist, aber du direkt in die Küche läufst und guckst, ob du noch so Reste essen hast? So, und wir waren halt nicht drunk, so weißt du, so 100% nicht. Aber wir sind einfach beide straight in die Küche, haben so Essensreste, was wir noch am Mittag gekocht hatten, so einfach so gegessen. Ich so, Mama, das war so ein geiler Abend. Ja.
Wie ist aus der Mama, die dich nicht in den Kirchenchor aufgrund von Glaubensverschiedenheiten singen?
Danke.
Service, sehr gut. Wie ist
der Capri-Sonnen-Express.
Capri-Sonnen-Express kam an. Wie ist aus der Mama, die dich nicht bei der Frau Hackhausen im Kirchenchor singen lassen wollte, die Mama geworden, mit der du jetzt auf eine Homies-Party gehst? Und die Homies-Partys in Berlin, die sind jetzt nicht, also das ist jetzt nicht, da tanzt man nicht Tango.
Nein, da ist auch die ganze Szene am Start, ja, weißt du? Und es war auch für sie ganz cool zu sehen, dass da auch Mädels mit Kopftuch sind. Ja. Und sie war so, ach krass, ich bin hier nicht die Einzige. Ich so, nee, was hast du denn gedacht? So, auf gar keinen Fall.
Sie ist da mit Kopftuch.
Sie trägt Kopftuch, da waren andere Mädels mit Kopftuch. Wir wurden beim Reinkommen direkt von so einem Dude angequatscht, ob wir denn was trinken wollen und so. Und sie hat erstmal.
Aber wie hat sie das geschafft, dass sie da lockerer mit umgehen kann?
Ich weiß nicht, ich glaube einfach so, sie liebt uns einfach so extrem. Also sie lebt für uns. Also wirklich, ganz viele sagen, oh, meine Mutter hat unser, hat ihr Leben für uns gegeben und so, aber for real, so, meine Mutter hat wirklich ihr Leben, alles, alles, alles. Sie hat keine Hobbys, sie hat alles. Sie hat sich aufgegeben, damit ich dieses Leben haben kann. Ist einfach so. So.
Es gibt einen wunderschönen Satz, den ich mir angestrichen habe. Wir wollen einander nicht verändern, sondern haben verstanden, dass uns beiden nicht damit geholfen wäre, wenn wir uns dem jeweils anderen anpassen würden. Und das fand ich total schön, dass das, dass ihr das begriffen habt, weil oft geht's ja als, man will den anderen auf seine Seite ziehen und zeigen, ja, hier ist es cool, nein, das und so, und dass ihr das hinbekommen habt, dass, dass ihr euch mit, dass ihr
auch. Darf ich dir eine Frage stellen, Matze?
Ja, bitte.
Findest du nicht, dass die Person, die einen auf die Welt gebracht hat, das wäre doch das Mindeste, dass die Person, die einen auf die Welt bringt, weiß, wer du bist, for real, so, weißt du, was ich meine? Deswegen, wissen deine Eltern, wie du wirklich bist, so?
Meine Mutter ja, mein Vater nicht.
Siehst du, das ist halt das Ding, das war mein Ziel of all time, mein Goal war es, mein Leben lang, scheiß mal jetzt auf alles, was Musik betrifft, so, irgendwelche Festivals, bladies, das, es ist alles nichts so, im Gegenzug, was ich da bekomme. Weil egal, wo ich bin, egal, welches Interview oder sonst was ich mache, ich habe kein schlechtes Gewissen, dass meine Mama das sieht und sich denkt, hä, was macht die da? So, weißt du, sondern ich weiß einfach zu 100%, dass diese Frau mich kennt und die mag mich sogar. Mhm. Die kennt mich sogar und die mag mich trotzdem. Deswegen, das ist einfach mein Ziel gewesen, mein ganzes Leben lang. Nichts, klar, ich habe auch mein Ziel erreicht mit Musik, ich habe ein Buch geschrieben, ich habe ein Album rausgebracht, ich habe wirklich hardcore viel in meinem Leben erreicht, so für normale Menschen, so sage ich jetzt mal. Ja. Aber für mich so, als da, wo ich herkomme, das mit meiner Mom erreicht zu haben, das ist pschitschig, das ist mehr als ein Golden Globe, Oscar und alles zusammen, finde ich. Das ist ja immer noch Ansichtssache.
Ich finde das auch, also deswegen finde ich das Buch auch so toll, weil es genau das, weil das dieses, also ne, jetzt stehen sie jetzt vor mir, die beiden Capri-Sonnen und man sieht, also kriegen kein Geld dafür, aber dass man sich vorstellt, dass diese Familie ja, irgendwann im Auto gesessen hat und nicht wusste, was passieren wird und dann kommt irgendwann mal 30 Jahre später jemand ins Bild und bringt einen die Capri-Sonne.
Ja, oh mein Gott, I made it, I made it.
Fucking made it, würde ich sagen.
Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch zwei weitere Supporter vom Hotel Matze vorstellen. Der erste Supporter hat das mit Vergnügen Podcast Studio verschönert und organisiert. Stokubo ist das modulare Regalsystem made in Berlin. Ihr könnt selbst zum Designer werden und mit einem 3D-Konfigurator im Handumdrehen euer Regal nach euren Vorstellungen gestalten. Das haben wir auch gemacht. Das Coole daran ist, dass die Module direkt aus der Berliner Werkstatt kommen und die MDF-Platten aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt werden. Außerdem braucht ihr beim Aufbau kaum Werkzeug, da sich die Cubes durch ein simples Stecksystem verbinden lassen. Das habe sogar ich hinbekommen. Und das will was heißen. Und wenn ihr dann nochmal Platz braucht und statt Bücher lieber Schallplatten in euer Regal packen wollt, könnt ihr die Stokubo-Regale jederzeit erweitern und Umbau. Durch die zahlreichen Kombinations- und Anordnungsmöglichkeiten ist Stokubo auch perfekt für eure Dachschrägen, Bücher, Akten und Kinderzimmer. Wenn ihr jetzt auch richtig Lust bekommen habt, euer Zuhause umzugestalten, dann geht jetzt auf stokubo.de. Dort erhaltet ihr nämlich bis zum 30.11. mit dem Code MATZE 10% auf alle eure Bestellungen. Vielen herzlichen Dank an Stokubo. Mein heutiger Supporter ist die Allianz. Die letzten Monate haben uns nochmal deutlich gezeigt, wie unvorhersehbar und unbeständig die Zukunft auch sein kann. Die neue Allianz Lebensversicherung bietet euch Stabilität und Zuverlässigkeit, aber gleichzeitig Renditechancen. Viele der Produkte bieten individuelle Wahl- und Gestaltungsmöglichkeiten schon bei Vertragsabschluss, aber auch während der Laufzeit. Startet jetzt mit der neuen Allianz Lebensversicherung in eure Zukunft auf allianz.de/deine-zukunft. Findet ihr alle wichtigen Infos zur Lebensversicherung. Ihr könnt euch natürlich auch jederzeit persönlich beraten lassen. Vielen herzlichen Dank an die Allianz und nun zurück zu Nura.
Berlin, damals, als wir uns kennengelernt haben.
Uiuiui.
Was? Also du bist ja dann mit 18 nach Berlin auch nochmal sozusagen abgehauen. Naja, abgehauen nicht, aber du bist dann hierher.
Auch abgehauen, ohne Scheiß. Ich schwöre, ich war mein Leben lang auf der Flucht von einem Ort zum nächsten. Ohne Scheiß, anstatt von Party zu Party, von Ort zu Ort, Alter.
Wie war das für dich in Berlin? Also du warst, also das hat mir erst schon, also ich habe dich auch als laut in Erinnerung. Und warst du, laut oder warst du schüchtern und laut? Passend.
Also ich war schon auf jeden Fall hardcore laut. Ich war safe, ADHS, irgendwas, oder ich hab's immer noch wahrscheinlich. Aber ja, ich war halt 20, ne? Also und was man auch noch dazu sagen muss, ich war das allererste Mal frei. Weißt du, was ich meine? Also ich habe die ganze Zeit dieses Gefühl von Freiheit nicht gehabt. Mhm. Dieses, ich bin ja weggegangen, weil ich wollte ja, ich hatte keinen Bock, die ganze Zeit die Schwester von dem und dem oder die Nichte von dem und dem oder meine Oma war auch hardcore bekannt in Wuppertal oder ist sie immer noch. Es hat mich so genervt, dass diese ganzen NSA-Augen mich beobachtet haben. So. Und ich wollte einfach so ein eigener Mensch sein. Ich wollte einfach so, dass irgendjemand sagt, ach guck mal, das ist Nora. Die Schwester von, kein Plan, das war halt Nora, so weiß ich nicht.
Nora meinst du?
Genau, die Nora. So, und das war einfach das Ding. Ich wollte hier einfach undercover sein. Ich hatte keinen Bock, dass ich jetzt irgendwie angeguckt werde, weil ich hatte ja damals meine Seite abrasiert, hier Sidecut, sehr radikaler Look. Und das war einfach das Ding. Ich hatte einfach Bock, mir selber, nicht mal mir selber einen Namen zu machen. Ich hatte einfach Bock, am Anfang war ich undercover. Jetzt kann ich ja nichts mehr machen, jetzt bin ich nicht mehr so undercover. Aber ich habe mir das allein aufgebaut. Weißt du, was ich meine? Also es war jetzt nicht so irgendwie, mein Bruder hat mir geholfen oder sonst was, sondern Leute kannten mich über mich, weil ich so war, wie ich bin. Weißt du?
Ja.
So, es war nicht, weil irgendjemand meine Geschwister mag und ich jetzt Sympathie jetzt durch meine Geschwister bekommen habe oder so. Und das war einfach so das Ding. Ich wollte einfach hier in Berlin frei sein. Und ich glaube, so die ganzen richtigen Berliner, die unterschätzen so ein Ding, wenn die manchmal, hört man ja so eher, scheiß Schwaben, geht so gut nach, keine Ahnung, Schwabenland oder irgendwas, so immer dieses, oh scheiß Touris und bla und dies und das, aber die checken einfach gar nicht, dass Berlin für die meisten Leute einfach hardcore Freiheit bedeutet. Ja. Nehmen wir mal an, einfach ein Dude, der gay ist, in irgendeinem Dorf lebt und einfach die ganze Zeit dafür geärgert wird. Jeder eigentlich weiß, dass er gay ist, er die ganze Zeit irgendwie dafür fertig gemacht wird und sonst was. Wenn der nach Berlin geht, so, einfach weil er frei sein möchte und dann das Erste, was er hört, so, scheiß Touris, geht mal hier weg, das ist einfach eklig, weil du weißt einfach nicht, was diese Person alles durchgemacht hat, so, und allgemein finde ich Leute mega peinlich, die auf irgendetwas stolz sind, worauf die nicht mal Einfluss hatten. So, also wow, okay, du bist in Berlin geboren. So, ah, Glückwunsch an deine Mutter. Was hast du denn damit zu tun? Weißt du, was ich meine? So. Und deswegen feiere ich gar nicht dieses, ah, Berlin ist so, bla, ich bin echter Berliner und so. Halt's Maul so, wir haben Berlin geil gemacht. Wir, die Touris, nicht du. Deswegen, eat that.
Wow. Ich erinnere mich an die Zeit, und auch an die Begegnung, dass du oder aber auch ganz viele, ich weiß noch, Magnetclub in Berlin, immer wieder mit jungen Frauen zu tun, die sehr, sehr laut waren.
Ja. Und, die Crack-Huren, meinst du?
Die Crack-Huren, unter anderem. Ja, unter anderem, nee, aber das ist, ich glaube, es ist ein Phänomen. Also, das ist eine Art Frau, Gott, klingt das bescheuert, aber
Atzenweiber, würde ich das so behaupten, weil sei es die Crackhorn oder mein Freundeskreis Sixten, die ganzen Mädels waren ja auch alle voll die lauten Weiber.
Erklär mir das. Erklär mir, also ich war immer so, meine Güte, beruhigt euch doch mal. Alles okay.
Ja, ey.
Was ist
das? Ich glaube, das liegt an Berlin. Ich schwöre, ich glaube, das liegt an Berlin, weil das ist so, also weil mein ganzes Leben von 20 bis so 26 bestand eigentlich nur darin, irgendwo auf der Straße zu cornern. Und wenn dann irgendwo in Kreuzberg irgendwelche Dudes vorbeilaufen und dann so uns blöd anmachen, dann musst du halt direkt so, was du, piep. Und so, weißt du, dann musst du halt direkt Konter geben. So, du kannst dich ja nicht runterbuttern lassen. Vor allem nicht irgendwie nachts auf der Straße, wo du noch auf dem Boden sitzt und ein Bier säufst. Dann läuft ein Typ vorbei und sagt, oh, die ekligen Weiber hier mit ihrem Wein. Ich so, hä? Würden wir Typen sein, würdest du das gar nicht sagen. Weißt du, ich meine, du sagst es nur so. Oder Typen laufen vorbei und sagen so, eine Lady sitzt nicht auf dem Boden. So, hä? Denkst du, jemand hat mich geschubst oder so? Ich sitze gerne auf dem Boden. Lass mich doch einfach auf dem Bordstein sitzen und meinen Tetrapack-Wein trinken. So, lass mich doch, weißt du? Und das ist, glaube ich, das, was einen so abhärtet, wo du einfach Konter geben musst, so, weil es einfach so diese Stadt einfach so, ich habe zum Beispiel gerade ein Gespräch gehabt, wo ich meinte so, ey, ich kenne kein Mädchen, keine Frau kenne ich, die das noch nicht kennt, dass ein Typ ganz nah an dir vorbeilaufen und sagt, hey Baby, oder irgendwas so, oh, oder, weißt du, was ich meine, oh, geil, oder so, weißt du, das ist so ekelhaft und das ist halt hier in Berlin so. Ich kenne keinen Typen, der irgendwie schweinerische Sachen ins Ohr geflüstert bekommt, wenn er an einer Frau vorbeiläuft, weißt du, was ich meine? Und das ist halt das Ding, Berlin ist schön, Berlin ist aber auch richtig hässlich so, was das angeht, charaktermäßig so. Hier sind viele Menschen, die es einen verderben, aber man braucht einfach geile Menschen um sich herum, so. Geile, laute Menschen, wie ich damals.
Ist dieses Atzen, wie sagt das, Atzenweiber? Wie hast du es genannt?
Ja, Atzenweiber. Aber mit Atzenweiber meine ich jetzt nicht so hier Frauenarzt, dies, das, nein, die Atzen, nein. Sondern so, so, weißt du, du rufst so zu, ey, hier, ex, ex, ex. Ich so, oh Mann, kein Bock, okay, so mäßig, weißt du.
Ist das eine Form von Feminismus?
Das ist schon eine Form von Feminismus, finde ich. So, weil ich mache ja eigentlich genau das, was du auch machst und ja, es ist halt, wir sind gleich auf, bei was das angeht. Wenn du dieses Bier da vorne äxt, dann kann ich das genauso äxen. So, und warum soll ich nicht denselben Cheer bekommen von Leuten wie du? Weißt du, ich meine, warum ist es bei mir eklig, wenn ich ein Bier exe und bei dir ist es auch krass männlich und voll geil. So, weißt du?
Das ist mir bei der, als ich das erste Mal die Gruppe Sixten gehört habe, als junger Mann.
Die kenne ich auch irgendwoher.
Ist mir das auch aufgefallen. Also mir ist es, ich dachte, das ist jetzt etwas, was ich textlich nur von Männern kannte und eigentlich eher auch so KIZ übertrieben.
Wo man merkt,
okay, das ist, da wird nochmal einen draufgesetzt und es war wirklich komisch zu hören. Was ihr da so von euch gegeben habt.
Das hat meine Mutter auch gesagt, Mats.
Meine Güte, wäre ich rot. Nein. Woher hat es, also ist das, warum war dir das so wichtig oder euch auch so wichtig, dass ihr das macht, dass ihr da so laut seid, dass ihr sagt, ich kann übrigens auch bumsen.
Ey, das war gar nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Das war einfach nur so, ey, das ist unsere Sprache, so, ich rede jeden Tag so.
Ja.
Also natürlich dann übertrieben, aber im Endeffekt ist es so, wenn du einen Text schreibst, so rapmäßig, dann hast du einfach einen imaginären Gegner. So. So als wie wenn dich irgendjemand vor der Straße jetzt anpöbelt, so, dann kannst du dem auch sagen, hey, was, fass mich mal nicht an, du Ekliger, so, weißt du? So, aber da war es halt einfach so ein imaginären Gegner und dann benutzt man halt die Wörter, die man halt benutzt, wenn man sich jetzt mit jemandem streiten würde, so. Und das war gar nicht so, oh komm, lass mal jetzt so tun wie die Jungs, sondern komm, lass uns Song machen und die tickt ja genauso wie ich so und die hat genau dieselben Ideen und die war sich jetzt auch nicht zu schade dafür, jetzt dasselbe zu machen. Deswegen, also so, es war nicht so, dass Juju mich überredet hat, irgendwelche Wörter zu sagen und andersrum genauso wenig und wir haben uns da eher so gegenseitig gepusht, so, weißt du, wenn wir haben auch hardcore kaputt gelacht immer, wenn wir so irgendwelche Songs geschrieben haben, so und wir halt so eine Verarschungsversion von dem Song hatten, so. Wir haben damals Ich ficke deine Mutter ohne Schwanz, gab's ja damals, ne, deine Mutter. Und dann haben wir so eine Verarschungsversion, die hieß, du hast ein bisschen Kacke an der Hand. Und das war einfach, es halt mega witzig. So, sie nimmt das mit Humor, ich nehme das mit Humor. Es war so nicht, dass sie sich dafür geschämt hat oder so. Deswegen, keiner hat keinen beeinflusst, sondern wir haben es eher gepusht gegenseitig. Und sie hat die Sachen vorher auch schon gesagt. Also, keiner war irgendwie schlechter Umgang für den anderen. Es war einfach nur so, hey, komm, lass machen. Und so, haha, okay, komm.
Und das ist ja eine Reaktion, was du auch schon erzählt hast, auch auf Männer, die ins Ohr flüstern und irgendwas sagen und, oder auch eine Reaktion, ein okay, warum, ich kann auch das genauso machen, was du machst. Mhm. Wie waren die direkten Reaktionen, also so auch aus eurem Umfeld, von den Männern?
Von den Männern? Ich muss echt überlegen. Ich glaube, also ich kannte ja zu der Zeit auch...
Ich bin rot geworden, ja.
Echt, also, ja, bist du rot geworden?
Ja.
Also ich kannte zu der Zeit
heute noch rot geworden, Leute. Als ich gehört habe.
Echt? Ja. Was? Warum? Weil wegen den Wörtern oder was?
Wegen den Wörtern, meine Güte.
Fotze oder wegen Schwanz?
Wegen Bumsen.
Ah, okay. Ja. Aber hast du doch bestimmt auch schon mal gemacht, oder?
Ich habe von gehört, ja. Ich habe ein Kind.
Ah, okay. Da, irgendwie muss es ja passiert sein, ne? Oder? Nee, aber ich glaube, also man kann gar nicht sagen, wie haben die Männer reagiert oder wie haben die Frauen reagiert, sondern es waren alle so, ja Mann, ihr müsst die ficken, die Szene und so, fickt die alle. Und so war das eher. Also so, es war jetzt nicht, dass jetzt irgendjemand gesagt hat, ey, geht gar nicht klar oder so.
Aber es kann ja auch sein, dass man, also wie ich, der so...
So beschämt mäßig so, aber jeder hat so geredet. Also so, guck mal, das Ding ist, ich würde jetzt nicht mehr so einen Song machen, so, weil ich einfach nicht mehr 20 bin so und auch... keinen imaginären Gegner jetzt irgendwie krass fertig machen muss. Da gibt's jetzt genug reale Menschen, die man dafür fertig machen kann. Aber ich würde das jetzt nicht mehr so schreiben. Weißt du, ich meine, ich hätte da vielleicht andere Sachen so. Man lernt ja auch irgendwie ein bisschen dazu, so als Musiker. Man entwickelt sich irgendwie weiter und so. Und ich glaube, ich habe in den letzten 2 Jahren so gelernt, dass ich mit meinem Humor und mit meiner politischen Einstellung viele coole, lustige politische Songs schreiben kann. Und das habe ich halt gemacht jetzt auf meinem neuen Album so. Also es gibt hardcore wichtige Themen für mich so, die ich ansprechen kann, die aber jetzt nicht so mit dem Finger so, oh ja, mach mal das und das, sondern ist halt mein Nura-Style-Humor. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ja, so in die Richtung habe ich mich jetzt so entwickelt. Es kann aber auch sein, dass ich nächstes Album was anderes mache oder so, aber ich habe auf jeden Fall viel dazu gelernt, so. Sagen wir es mal so. So wahllos Leute beleidigen und so macht krass Spaß. Also versteht mich nicht falsch, es macht übertrieben viel Spaß und ich werde bestimmt schon...
Was ist dein Lieblingsschimpfwort?
Ah, oh, da gibt's viele, ey. Okay, warte, es gibt viele Schimpfwörter. Nein, 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 meine Mutter guckt das hier. Nee, nee, lieber nicht. Hallo Mama.
Okay, gut, es gibt keine Schimpfwörter.
Lieber nicht, es gibt gar keine.
Kommen wir nochmal zu Sixten, bitte, wenn es für dich okay ist. Was war Juju für dich in dem Moment, als ihr angefangen habt, Musik zu machen?
Alles, alles. War mein Partner, also... So, unser Management war so ein Team und wir waren einfach ein Team. Und wir haben dann ganz am Anfang haben wir so einen Deal und wir machen meins, ey, wenn die irgendwann mal, wenn die irgendwie so uns überstimmen, dann musst du immer auf meiner Seite sein. Mhm. Haben wir mal von Anfang an einen Deal gemacht. Wir so, ey, wenn die irgendwie gegen mich sind, dann musst du safe auf meiner Seite sein. Und das war unser Deal damals. Weil, muss dir vorstellen, ich kannte Klaus.
Mhm. Den Manager?
Den Manager, also der damals halt kein Manager war, sondern ich habe den durch die Musik kennengelernt. Meine alte Band und seine alte Band haben auf Festivals zusammen gespielt mit Keule, Crackwur und waren immer unterwegs, immer hardcore zusammen besoffen gewesen und so. Dann habe ich ja mit den Crackwurm beim Bundeswischen Song Contest mitgemacht und da war auch Klausi wieder am Start und es war halt, ey, er ist einfach mein Homeboy geworden. Es war scheißegal, ob wir 10 Jahre Unterschied hatten und so. Es war einfach einer meiner besten Freunde so geworden. Und der war immer so, ey, Nura, Mann, verlass die Crackwood, mach was Eigenes, ich sehe es schon kommen und so. Und hat mir immer so hardcore viele Sachen vorgeschlagen. Also er war so krass bemüht einfach, dass was aus mir wird, weil er auch so, Mann, er hat mich auch hardcore kaputt immer erwischt, so weißt du, weil... Ich habe mal für eine Zeit lang bei ihm Gitarrenunterricht gehabt, so sonntags. Wir waren, glaube ich, 2-mal da, aber er hat so gesagt, so, ey, weißt du was, du kannst jeden Sonntag kommen, ich bringe dir Gitarrenunterricht bei. Da hat er gerade mit seiner Freundin zusammengekommen und so und ich bin da mit einer Freundin vorbei und wir saßen dann da und ich bin schon total kaputt von der Party gekommen. Also so war eigentlich so After-Hour-mäßig, so, aber gar keinen Bock zu Klaus, aber der macht das ja für umsonst und so. Und dann bin ich hin und der hat sich immer so hardcore gekümmert. Also der ist wirklich einer der krassesten, liebsten Menschen überhaupt gewesen. Oder ist er immer noch auf jeden Fall. Und dann war es halt so, dass Klaus Guy kannte und ich kannte halt Guy gar nicht, außer weil es ja die Band ohne Namen war von früher. Und ich bin mega Fan von denen gewesen auch immer. Hab das sogar in meinem Diddle-Buch, mein Diddle-Freundschaftsbuch hatte ich damals stehen. Lieblingsband, Band ohne Namen, die Allianz. Und deswegen war es krass für mich, dass diese beiden Dudes mich auf einmal managen wollten. Und Klaus hatte zwar wenig Ahnung vom Management, aber halt voll viel Ahnung von Musik. Und Guy war halt der Manager, der halt auch Management studiert hat und so. Und die waren dann so, ey, komm, wir machen das und so, bla bla. Und dann hab ich gesagt, ey, ich mach das safe nicht alleine. Es kommt, glaube ich, nicer, wenn wir eine kleine Mädchengruppe sind. So. Und dann war Klaus, okay, dann frag mal deine Mädels und so. Und die diese beiden Freundeskreise, Klaus und Juju und so, kannten sich bis dato gar nicht. So. Klaus kannte halt nur meinen Crackwurm-Freundeskreis, aber die anderen Freunde kannte er halt nicht. Ja, und dann habe ich Juju versucht zu überreden so, und war so, ey, du musst sie kennenlernen und so. Und es war halt echt weird. Wir haben ganz am Anfang, oh mein Gott, wir haben ganz am Anfang immer mit Julius MacBook haben wir immer die Gespräche aufgenommen, die Klaus und Guy mit uns hatten, weil wir einfach so Beweise haben wollten, falls sie uns irgendwann mal verarschen oder so.
Wow.
Die sind noch auf Julius Laptop, Alter. Lustig, ja. Auf jeden Fall, so war halt das Ding so, dass wir mussten erst eine Crew werden, weißt du, das war so hardcore anstrengend, weil ich habe voll Klaus vertraut und ich habe auch voll Juju vertraut, aber ich habe irgendwie mir und Juju nicht so richtig vertraut, weil wir voll die faulen Mädels waren, weißt du, die so, zack, irgendwas ist passiert, Stress mit einem Freund, da ist ein gelber Brief und so. Ich gehe nicht zum Studio. Wir sind einfach da nicht zum Studio gegangen, obwohl die Jungs halt für Studio gezahlt haben. Und die Jungs haben nie eine Versicherung gehabt, dass wir da wirklich auftauchen. Wir haben keinen Vertrag unterschrieben, nichts. Die hätten Hardcore-Minus-Geschäft mit uns.
Warum ist aber aus euch Faultieren?
Ey, keine Ahnung. Stell mir eine leichtere Frage. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir sind Hardcore-Dreamer gewesen. So. Wir haben irgendwie an uns geglaubt, obwohl wir nicht an uns geglaubt haben. Weil es war halt echt so voll anstrengend. Es war so anstrengend, daraus ein Team zu machen. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß auf jeden Fall, warum dein Buch so heißt jetzt.
Ja, weißt du, was ich meine? Es war voll anstrengend. Aber im Endeffekt, ey, ich habe die krasseste Zeit überhaupt gehabt. Es war mega, mega geil mit allen dreien. Auch mit Krutschi, unser Produzent. Das war ja unser Hausproduzent, so, den wir immer benutzt haben. Also der für uns immer Beats gemacht hat. Wir haben geile Zeit gehabt, wenn wir irgendwo hingefahren sind und so an unserem Album gearbeitet haben. Da war es halt wirklich so, dass Krutschi, Guy und Klaus mit uns immer überall zusammen hingefahren sind. Wir waren eine richtige Crew. Wir haben alles zusammen gemacht, so. Wie so ein bisschen wie deren Kindermäßig, so Ziehkinder, weißt du? So, ja, und das war halt schon krass. Es war harte Arbeit, aber auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist und so, aber hat irgendwie anscheinend geklappt.
Was glaubst du, wäre passiert, wenn das nicht passiert wäre? Also, wo würdest du jetzt deine Capri-Sonne trinken?
Ich glaube, wenn das nicht passiert wäre, dann würde ich irgendwas Soziales machen, glaube ich. Würde ich irgendwas Soziales machen und vielleicht noch bei Subway arbeiten, weil ich liebe Subway voll. Ich habe auch damals bei Subway gearbeitet und das war mein favorite Fast-Food-Restaurant.
Das hat noch niemand im Muttermatze gesagt.
Echt?
Ich liebe Subway, das hat noch niemand gesagt.
Echt? Warum? Hatet ihr Subway hier oder was?
Nein.
Also so eine Hater hier oder was?
Nein, wir sind, wir wären rot, wenn man Bumsen sagt. Du hast geschrieben, viel wichtiger als der Erfolg mit Sixten war etwas ganz anderes. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, wirklich angekommen zu sein, dort zu stehen, wo ich hingehöre, wo ich sein kann, wer ich bin. Gab es einen Moment, wo du genau das gedacht hast, also wo du gemerkt hast, das ist es?
Ja, auf dem Hurricane Festival, wo mir so viele Leute applaudiert haben, weil ich Jujus Namen gerülpst habe. Das war einfach, ja ey, sorry, aber alle anderen fanden es in dem Moment voll, also viele hätten es kacke oder eklig gefunden. Aber ich habe irgendwas gerülpst und alle waren so, es ist ausgerastet. So, als wenn ich eine Bierdose auf meinen Kopf zerschlagen hätte und so, weißt du, so mäßig. Aber das war, guck mal, weißt du, warum ich dir das sage? Weil es einfach so, egal wo ich das sonst gemacht hätte, alle hätten gesagt, oh, voll die Eklige oder so, weißt du, was ich meine? So, das meine ich mit angekommen, mit ich muss mich hier gar nicht verstellen, ich muss hier jetzt nicht irgendeine Tussi sein, ich bin hier jetzt mit Schlappen gekommen, so, weißt du, was ich meine? So, dass ich, das war, das meinte ich mit nicht verstellen, dass die Leute drauf kacken, ob ich jetzt rülpse oder ob ich jetzt irgendeine Designerhose anhab oder ob ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, so verschwitzt bin oder so. Also ich werde niemals diese Künstlerin sein, die da perfekt auf der Bühne steht, top gestylt ist, so ihr Make-up total sitzt und ich jetzt, keine Ahnung, das werde ich niemals sein, so, weißt du? Deswegen, ich will lieber die Unperfekte sein, die ab und zu mal Fehler machen und alle sagen, ha, ja, kennen wir doch.
Aber geht's dann darum, sich so zuzumuten, wie man wirklich ist?
Ja.
Zu 100%?
Ja, aber es gibt doch auch Künstler, die so Kunstfiguren einfach sind, ja, weißt du? Es gibt Künstler, die auf der Bühne dann so 5, 6, 7 Jungs auf der Bühne haben, die dann auch so irgendwie wedeln und dann so einen Hip-Hop-Arm machen und so, weißt du? So, die gibt's ja auch alle, weißt du? Und ich denke mir mal so, ah, das muss echt krass sein, die ganze Zeit eine Show zu spielen, weißt du, was ich meine? Oder irgendwas vorzuspielen, so. Ein Kollege darf wahrscheinlich nicht so Lust, also na klar ist er lustig so, aber weißt du, was ich meine? So, die sind auch alle hardcore ernst, weißt du, was ich meine? Und zum Glück habe ich dieses Image nicht. Hey, zum Glück habe ich so, na, keine Ahnung, wie würde ich das beschreiben? Assi-Image, ich weiß, also es ist gar nicht Assi-Image, weil ich bin hardcore sozial, weißt du, das kann man auch nicht sagen, dass es Assi ist, aber so, will auch jetzt, ja, ich finde kein Wort dafür. Aber auf jeden Fall.
Vielleicht findest du, das ist ja, wäre jetzt ein Auftrag fürs Album.
Ja. Mhm. Ja. Mhm.
Letztes Jahr ist dein erstes Soloalbum erschienen. Mhm. Sixten ist jetzt quasi in einer Art Schlafzustand, sage ich jetzt mal so.
Ist im Ruhemodus.
Ist im Flugmodus. Und was ich ganz toll fand damals, das ist auch in deinem Buch drin, ich habe es damals bei dir auf Instagram gesehen, ein Foto von dir von einer riesigen Plakatwand.
Tisch, ja.
Und wo drauf stand, hol dir, was dir zusteht.
Ja.
Und ich kriege sogar Gänsehaut, wenn ich dran denke, weil ich das wirklich krass finde, dass eben diese laute, abrasierte, so ein riesiges Plakat hat und wirklich sich geholt, was ihr zusteht.
Krass, ne?
Ist wirklich krass.
Ey, ich schwöre, ich bin auch ausgerastet. Ich habe so laut geschrien. Ich stand den halben Tag daneben. Einfach neben diesem Plakat. Ich so...
Erkennen Sie es?
Ey, wirklich. Mhm. Ohne Scheiß. Und deswegen, bei so einen Sachen, ich raste halt immer komplett aus.
Ja, das merkt
so Hardcore-Fangirl-mäßig, dass ich so das und das erreicht habe. Ja, weil ich mich halt mega freue. So. Und auch so, du musst dir vorstellen, als meine Mama dieses Plakat in meiner Insta-Story so gesehen hat, also so, und wie ihr das geschickt haben, meine Mama ruft an, ich gehe ran, meine Mama so, Mabruk, Mabruk, lalalalala. Und ich so, ja, danke, Mabruk. Und dann sind wir die ganze Zeit gegenseitig hin und her am lalalala. Also, weißt du, was ich meine? Wir feiern das halt mega. Und egal, zu welchem Zeitpunkt ich meine Oma dann sehe, ob es 3 Monate danach ist oder sonst was, meine Oma sagt so, ah, und nochmal Glückwunsch zu dieser Hauswand. Oh, wo kann ich mir das denn angucken? Und so. Meine Oma denkt, das hängt immer noch, weißt du? So, also, egal, was ich mache, meine Family, die sind so, die feiern mich, als wenn ich Michael Jackson wäre. Glaub mir.
Das ist nicht
crazy. Ich fühle mich wieder King of Pop, Leute.
Was steht dir zu?
Alles, was jedem Menschen auch zusteht. Alles, alles, alles. Ich könnte alles haben, aber ich will gar nicht alles haben.
Was fehlt dir?
Gar nichts. Mir fehlt wirklich nichts. Ich habe alles, was ich brauche. Mein Hund jetzt gerade. Ja, wenn so, dann mein Hund ein bisschen jetzt gerade. Aber sonst, ich bin wunschlos glücklich. Also wirklich, jetzt. Vor allem jetzt gerade so, ich habe gesagt, ne, mir geht's gut, ich war vorher auf Klo, ist alles super.
Was sagst du einer jungen Frau, die sich nicht traut, sich das zu nehmen, was ihr zusteht?
Weiß ich gar nicht. Also wenn sie sich nicht traut in dem Moment, dann kommt vielleicht danach ein anderer Moment, wo man sich dann traut, weißt du? Also ich habe auch viele, viele Momente, wo ich keine Eier habe, wo ich irgendwie so länger nachdenke, etwas zu machen so, und im Endeffekt braucht es dann so 2-3 Tage oder sonst was, aber es braucht dann immer Zeit und dann mache ich es halt so. Irgendwas passiert dann, warum ich es dann machen möchte, weißt du?
Was
so.
Ist das meistens?
Zeichen. Also ich bin so richtig, ich bin voll hängen geblieben. Ich denke immer, irgendwo gibt es ein Zeichen, wenn ich etwas manifestiere. Dann warte ich einfach so, irgendwann mal kriege ich ein Zeichen, ob jetzt da auf einmal, ob ich genau auf dem Handy schaue und dann ist die Uhrzeit gleich und die Uhr, weißt du, was ich meine? Irgendwie sowas, wo ich mir denke, ach krass, okay. Oder kennst du das, wenn du jemanden anrufen willst und die, auf einmal ruft die Person dich gerade an?
Ja, das kenne ich. Ich kenne das aber vor allen Dingen noch früher, verliebt sein in Anne und dann plötzlich sieht man den Namen überall.
Ah, ja, 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 ja.
Ach, ist ein Zeichen. Oder in der Klasse sitzen und denken, wenn sie jetzt einmal hustet, dann liebt sie mich
auch. Ja, genau sowas halt.
Das hast du aber immer noch.
Das mache ich die ganze Zeit. Also es ist egal, was ich mache oder so. Ich brauche einfach nur ein Zeichen. Ey, es ist...
Also du hast eine, wenn wir jetzt in so einer Situation sind, du willst dir etwas holen, da kommen wir ja her, du willst dich etwas trauen.
Wenn ich etwas erreichen möchte oder wenn ich einen neuen Traum habe, jetzt zum Beispiel. Nehmen wir jetzt an, Radiosendung. Ich denke mir so, ey, das ist das Einzige, was so auf meiner Bucketlist noch steht, so, mit Talkshow. Aber ich glaube, Talkshow werde ich wahrscheinlich
schon
ein bisschen losgelassen. Ja, ich weiß, Arabella Kiesbauer. Ich habe, was das angeht, habe ich schon von den Gedanken losgelassen, dass ich meine eigene Talkshow haben werde, wie früher. Weißt du, mit so Sitzreihen und Leute sagen, Jerry, 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 so mäßig. Aber Radiosendung, denke ich die ganze Zeit drüber nach und so. Und hatte ich halt die ganze Zeit so im Kopf und war so, ey, ich werde irgendwann mal eine Radiosendung haben. Es wird keine Morning Show, es wird eine Show sein, wo ich auspennen kann, 100%, inshallah, es wird's geben. Ja, und dann habe ich irgendwann eine Nachricht bekommen, so vor keine Ahnung wie viel Wochen, so von wegen so, ey Nora, hättest du Bock eine Radiosendung oder da. Also weißt du, was ich meine? So.
Aber dann wartest du auf ein Zeichen, dass du dann, also auf
also ja, ich weiß nicht, also ich hoffe einfach. Ich bin sowieso die ganze Zeit am Träumen und am Hoffen. Wenn was kommt, soll es kommen.
Das ist das.
Wenn nicht, ich wäre auch nicht enttäuscht, wenn es nicht kommen würde. Weißt du, was ich meine? Weil das Ding ist so, eigentlich bin ich ja schon happy. Ich darf nicht so viel verlangen. Weißt du, was ich meine? So, ich habe viel geschenkt bekommen vom Leben. So, deswegen, wenn das jetzt nicht klappt, bin ich nicht so sauer. Also ich habe ja viel da.
Das heißt eigentlich im Grunde, dass du dich traust zu träumen. Also, und dass du
voll, ey. Manchmal träume ich, krieg Ärger sogar manchmal von Leuten, weil ich die ganze Zeit Tagträume habe. Deswegen muss auch ein bisschen weniger werden hier.
Aber es hatte ich doch.
Es ist schön, aber manchmal, ich höre gar nicht zu, weißt du, wenn ich dann auf einmal so voll in Gedanken bin und so. Aber träumen ist geil. Träumen ist geil. Nachts träumen ist geil, aber tags träumen, tschüss, mach das mal. Ist mega geil.
Nora, ich würde sagen, wir träumen uns mal so langsam woanders hin, denn ja? Wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich habe aber noch 3 schnelle Fragen fürs Ende. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
Führerschein.
Das war jetzt sehr schnell.
Ja, lerne ich gerade wirklich.
Okay. Was möchtest du gewesen sein?
Taxifahrer.
What?
Nein, weil ich mich hardcore gut, ich kann mir so gut Wege merken. Und jedes Mal, wenn ich so Taxifahrern so den Weg erkläre, dann rufen die Leute, die mit mir im Taxi sitzen, mal so, die war im früheren Leben mal ein Taxifahrer. Deswegen, ich weiß, ich war mal einer. Deswegen würde ich einfach gerne, wenn ich dann den Führerschein beendet habe, vielleicht mal so Taxifahrerin werden. So.
Und diese junge Frau gerade eine Uber-Fahrerin?
Ja, wer weiß, Leute. Wer weiß, vielleicht fahre ich auch nächstes Mal irgendwo hin.
So, und die letzte Frage, liebe Nora. Du hast ja schon diese riesige Plakatwand gehabt, aber stell dir mal vor, ich habe jetzt noch eine für dich am Alexanderplatz. Das ist immer die letzte Frage. Und du darfst entscheiden, welcher Satz dort für eine Woche für alle BerlinerInnen zu lesen sein wird. Was würdest du draufschreiben?
Boah, shit. Ich liebe dich, einfach. Einfach, ich liebe dich. Dass jeder so, dass sich durchliest, wenn er jetzt gerade irgendwie nicht so geliebt wird. Also ich denke so, oh, ich liebe dich. So. Ist jetzt ein bisschen langweilig, oder?
Nee, das ist offen.
Ich wollte was Positives, weil ich will nicht irgendeinen Scheiß lesen, weißt du? Deswegen, ich liebe dich, würde ich ganz nice finden. Ich würde mir denken so, oh, voll süß. Wer hat das für wen gemacht? So. Egal, wer das für wen gemacht hat, mega süß. Das würde ich mir denken, wenn ich das sehen
würde. Ich finde das wunderschön. Ich finde das sehr, sehr gut. Ja.
Geil. Puh. Ich dachte, jetzt kommt was Lames oder so hier.
Nein, nein, nein. Vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch.
Hey, danke, Matze. Danke.
Das war also Nora. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Was mir besonders hängen geblieben ist, ist die Frage, ob meine Eltern denn wissen, was ich mache. Und wie stolz sie, also Nora, darauf ist, dass ihre Mutter sie zu 100% anerkennt und kennt. Und dass sie das als ihren allergrößten Erfolg betrachtet. Ich stelle mir es auch bildlich vor, wie Nora und ihre Mama gemeinsam im Berliner Club waren. Toll. Wenn ihr mehr über Nora wissen wollt, dann lest unbedingt das Buch Weißt du was? Ich meine, gibt es überall, wo es Bücher gibt. Hört ihre Musik und den Podcast Deutschland 3000. Das ist ein Podcast, den ich großartig finde. Ich war selbst auch schon zu Gast und Nora war da auch zu Gast. Und da bekommt ihr nochmal einen politischeren Blick auf ihr Leben. Und das ist dann auch direkt meine Podcast-Empfehlung zum Weiterhören. Vielen, vielen herzlichen Dank an die Supporter Stukobo, Telekom und Allianz. Vielen herzlichen Dank für die redaktionelle Unterstützung an Anni Hofmann und an Jan Köppen für die Musik. Wie immer freue ich mich, wenn ihr postet, wo ihr diese Folge gehört habt und was euch so hängen geblieben ist. Wir hören uns ja wieder nächste Woche Mittwoch. Ich freue mich darauf. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen guten Morgen. Passt auf euch auf. Bis dahin, euer Matze.